Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Ja, und damit herzlich willkommen zur Plattform auf Radio Free FM 102,6 Megahertz. Heute geht's bei uns um das Kriminalitätsphänomen Anlagebetrug und ich habe natürlich auch einen Gast hier im Studio. Hallo, Herr Brocke. Sie sind der erste Kriminalhauptkommissar der Kriminalpolizeidirektion Ulm im Kriminalinspektion 3. Habe ich das richtig gesagt?
Ja, das ist richtig. Klingt alles kompliziert erstmal. Hallo miteinander, auch den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja, alles so richtig, klingt alles kompliziert. Also so kompliziert machen wir es jetzt nicht. Ja. Wir wollen ja auch die Thematik jetzt verständlich rüberbringen. Ganz einfach, ich bin Kriminalinspektion. Inspektion 3 heißt, wir bearbeiten Wirtschaftsdelikte, Wirtschaftsstraftaten, aber auch zum Beispiel Betrugsdelikte, da gehört jetzt der Anlagebetrug auch dazu, spielt dann auch wieder in die Wirtschaft rein, also das kurz gesagt und diese Inspektion leite ich.
Mhm. Genau, dann am Anfang mal kurz zu Ihnen, wie lange sind Sie jetzt schon bei der Polizei und ja, wie war so Ihr Werdegang?
Ja, ich habe schon sehr viel bei der Polizei gemacht, bin 1992 zur Polizei, direkt zur Kriminalpolizei, das war damals noch möglich oder jetzt kommt es ja auch wieder, soll wieder möglich sein. Habe viele Stationen durchlaufen, bei der Kriminalpolizei angefangen, vom Einbruch, Raub, Erpressung, dann über Rauschgift, wo ich war, war auch im Führungs- und Lagezentrum, das ist ja unweit von hier am Münsterplatz. Danach bei der Prävention auch unter anderem und jetzt bin ich hier in der Inspektion 3, wo wir Wirtschaftsdelikte bearbeiten.
Seit wann und wie sind Sie dann dazu gekommen?
Also zur Polizei. Ich habe damals noch was anderes studiert, um es mal so anzufangen und wollte dann schon immer zur Polizei und habe dann mich schlau gemacht und habe dann auch erfahren, es gibt einen Direkteinstieg zur Kriminalpolizei, habe mich beworben, ging damals übers LKA in Stuttgart und bin dazugekommen und war von Anfang an dann auch recht schnell in Ulm.
Und mit dem Thema Anlagebetrug befassen Sie sich dann seit?
Also ich bin jetzt seit 2019 wieder bei der Inspektion 3, war das früher schon einmal, das hatte ich vorhin vergessen zu sagen, genau. Von daher bin jetzt auch Leiter und wie gesagt, früher in der Thematik gab es diese Betrugsform nicht. Die ist ja jetzt recht neu und von daher, seit ich dort bin, bin ich auch damit konfrontiert.
Gut, dann haben wir jetzt schon einiges über Sie erfahren und auch über Ihren Werdegang. Dann gehen wir doch jetzt mal direkt auf das Thema ein, Anlagebetrug. Was ist das denn überhaupt? Also es gibt ja bestimmt viele Hörer, die das nicht wissen. Ich zähle mich selbst auch dazu. Also dann erklären Sie doch mal kurz.
Ja, Anlagebetrug. Also da steckt schon Anlage drin und Betrug auch. Das heißt letztendlich, es wird da was gemacht. Und zwar, wir müssen sagen, und zwar läuft es über Online-Plattformen, sogenannte Trading-Plattformen. Das heißt, es geht alles letztendlich virtuell zu. Das sind Computer-Software, diese Trading-Plattformen, die letztendlich für die Finanzprodukte und letztendlich auch die ganze Verarbeitung dieser Produkte geeignet ist und angewendet wird es zunächst einmal nichts, was strafbar ist oder letztendlich auch es ist eine Sache, die häufig angewendet wird und eigentlich total legal ist. Mhm. Was nicht legal ist, ist der Betrug, der täterseits passiert. Und das heißt letztendlich, es gibt also wohl offensichtlich, da komme ich später noch drauf, Plattformen, die extra von den Tätern angelegt werden, worauf die Geschädigten dann letztendlich ihr Geld hintransferieren oder teilweise wird das auch von den Tätern gemacht und ja, und das führt dann dazu, dass die Leute, die das machen, dann auch geschädigt sind.
Mhm, genau. Jetzt haben Sie ja gerade schon die Trading-Plattformen angesprochen. Was ist das denn genau? Wie kann man sich das vorstellen? Wie wird das auch aufgezogen von den Tätern, beziehungsweise was ist daran dann die Masche, dass man darauf reinfällt?
Ja, also zunächst haben wir ja mal das Problem, das ist ja allgemein bekannt, dass wir Minus- und Niedrigzinsen haben. Das heißt, wenn ich mit dem normalen Sparbuch irgendwas anlegen will, da kann es sogar sein, ich zahle drauf am Ende. Und da gibt es natürlich jetzt Verlockungen für die einen oder anderen, die dann sagen, ja, ich möchte eigentlich mein Geld anders investieren. Bitcoin ist zum Beispiel auch so ein Stichwort oder dann diese Trading-Plattform, dass ich sage, okay, was kann ich dann machen, um mehr Zinsen zu bekommen? Es wird dann, wenn man dann mal sich im Internet schlau macht und so machen das dann viele der späteren Geschädigten, sehen dann, oh, ich kann auf den Trading-Plattformen Investitionen tätigen, bekomme dann angeblich 8, 10 oder 12% Zinsen und dann geht's mal los. Das heißt, da klickt man irgendwas auf seriösen Seiten, wo wegen mir ein kleiner Link dabei ist, auf diese betrügerischen Plattformen verlinkt und dann nimmt letztendlich dieser Betrug seinen Lauf und am Ende sind ja die Leute, die das machen, die Gelackmeierten.
Mhm, genau, und dann gibt's ja jetzt Sie, die Polizei. Was ist Ihre Aufgabe dann anschließend nach dem Betrug oder vielleicht auch schon während des Betrugs?
Also ist so, dass wir häufig ja erst erfahren, wenn der Schaden eingetreten ist, ja. Sonst war das auch eine Masche der Täter, dass die Opfer sich in Sicherheit wähnen und dann letztendlich gar nicht bemerken, dass ihr Geld eigentlich schon weg ist, weil es wird immer suggeriert, es läuft ja alles übers Internet, das habe ich schon gesagt, es gibt dann letztendlich wird dann gezeigt, wie sich das Vermögen angeblich vermehrt hat, aber das ist alles nur virtuell, das heißt, das ist gar nicht passiert. Das Geld hat sich nur bei den Tätern vermehrt.
Was passiert dann mit dem Geld?
Das Geld ist im Regelfall weg. Also das geht ins Ausland. Das wird häufig schon von den, das wissen auch die Opfer, weil sie, wenn sie es selbst machen, dann transferieren sie es wegen mir nach Litauen oder in andere Staaten und geht dann von dort aus auch noch weiter. Das heißt, die Spur des Geldes nachzuverfolgen ist wahnsinnig schwierig.
Mhm. Gab es jetzt auch schon Fälle, wo während des Betrugs die Polizei eingeschaltet wurde oder eher immer nach dem Betrug?
Wir haben Fälle, da laufen die Betrugshandlungen noch. Das heißt, irgendwann werden die Opfer skeptisch, melden sich dann auch, haben auch noch Kontakt zu den Tätern. Das gibt's natürlich auch.
Mhm. Also das ist dann quasi so, die Opfer, sage ich mal, werden auf die Täter irgendwie aufmerksam oder denen kommt was Spanisch vor, sage ich mal.
Ja, genau.
Und dann werden sie eingeschaltet.
Ja, das Interessante ist ja, warum kommt es den letztendlich Opfern irgendwann Spanisch vor? Das ist nämlich so, wenn es nämlich darum geht, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt einen Teil meines Geldes oder mein Geld eigentlich wieder zurückhaben. Und dann merkt man plötzlich, die Täter sagen, ja, das ist nicht so leicht möglich. Ja. Vielleicht soll man da zunächst auch noch extra noch mal was zahlen oder kommt dann plötzlich mit irgendwelchen Steuern, die fällig werden, weil das Geld wegen mir im Ausland sitzt und da werden sehr hohe Beträge genannt. Oder zum Teil soll man dann noch Versicherungen abschließen, damit das auch wirklich wieder zurückgeht oder wie auch immer. Es wird immer was vorgespiegelt und letztendlich Geld zurück fließt in den wenigsten Fällen. Und wenn es zurückfließt, dann nur, um die Opfer wieder anzufüttern. Das heißt, dass die letztendlich wieder neu Geld in die Hand nehmen und dann den Tätern, ich muss es mal so hart sagen, in den Rachen werfen.
Und in den meisten Fällen ist dann wirklich alles weg? Also das komplette Vermögen oder?
Ja, also was investiert wurde halt. Im schlimmsten Fall natürlich das, was man wegen mir ererbt hat oder was man sich erspart hat, komplett weg, ja.
Ist es dann nur Bargeld, auf das es die Täter abgesehen haben oder auch, ich sag mal, andere wertvolle Sachen wie Schmuck oder so?
Also das sind ja Sachen, wo da geht es ums Bargeld letztendlich, die man legt sein Bargeld an, ich habe es vorhin schon gesagt, in Bitcoins oder aber es wird dann entsprechend transferiert auf diese Konten letztendlich der Täter und dann, ja, ist das weg.
Und Sie als Polizei, beziehungsweise nicht Sie direkt, sondern auch Ihr Team oder Sie auch, was können Sie jetzt aktiv gegen den Betrug tun, beziehungsweise was tun Sie schon?
Also das Wichtigste für uns ist das, was wir heute machen, Aufklärungsarbeit leisten, weil letztendlich aufzuklären und die Leute zum Nachdenken anzuregen und sich immer zu fragen, ja, Moment mal, kann es überhaupt sein in diesen Zeiten, wo ich eigentlich so wenig Zinsen bekomme für mein Geld, dass ich so hohe Renditeversprechen habe, ist das überhaupt wirklich möglich? Das heißt, ein gesundes Misstrauen, was man insgesamt haben sollte, das ist, dass wir das bei den Leuten hervorrufen, schaffen und dann auch darauf hinweisen und sagen, wendet euch doch an die Fachleute. Das heißt, wenn ihr euer Geld anlegen wollt, es gibt Fachleute und sprecht doch zunächst mit denen. Also es gibt seriöse Anbieter und das ist doch der erste Schritt und nicht einfach auf irgendjemand draufklicken im Internet, man wird dann angerufen wegen mir und dann den kennt man gar nicht, man weiß gar nicht, wo sitzt der überhaupt, wer ist das und da lässt man alles machen, wegen mir auch noch Zugriff auf den PC gestattet man, dass dort die Transaktionen seitens der Täter noch durchgeführt werden können. Also das ist eine Sache, die wir als Polizei versuchen anzuregen, dass man da misstrauisch ist schon im Vorfeld und sagt, stopp mal, wenn jemand das will von mir, klares Nein.
Also Aufklärung und Information ist das
genau.
A und O, sage ich mal. Okay, jetzt gibt es ja den Anlagebetrug schon länger. Wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass sowas möglich ist?
Ja gut, ich habe es vorhin schon gesagt. Zum einen natürlich, dass es derzeit schlecht möglich ist oder nach Ansicht der Anleger schlecht möglich ist, sein Geld so anzulegen, dass man auch entsprechend da Zinsen bekommt wegen mir. Ja. Und das ist natürlich der erste Punkt. Dann müssen wir auch sehen, man spricht immer noch von der Erbengeneration heutzutage. Das heißt, es wird viel geerbt, es ist viel Geld vorhanden. Wenn man sieht, Immobilienmarkt, es wird viel mit Erbe gekauft letztendlich an Immobilien. Aber man versucht natürlich auch sein Geld anzulegen in anderer Art und Weise und dann versprechen natürlich diese Form von Trading-Plattformen zum Beispiel oder Bitcoins dann entsprechend, dass man dann Rendite erzielt auch.
Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal so ein wenig in die Richtung der Täter bzw. Betrüger. Wer sind denn die Täter und wie gehen sie vor?
Ja, also die Täter gehen natürlich sehr gerissen vor und wollen natürlich zunächst bei den späteren Geschädigten Vertrauen erwecken. Ja. Und das ist natürlich der Hauptpunkt. Denn wenn sie das nicht schaffen, dann scheitert es ja schon im Ansatz, diese ganze Sache. Also, und wie machen sie es am besten? Also letztendlich, ich habe es vorhin schon gesagt, sie nehmen Kontakt auf, wenn wegen mir die Person, die Geld anlegen möchte, im Internet irgendeinen Link klickt, dann ist man da drauf. Dann wird Kontakt aufgenommen, man gibt dann Kontaktdaten ein, eventuell täterseits wird dann Kontakt aufgenommen zu den späteren Geschädigten und dann ist es so, dass man letztendlich ein Benutzerkonto anlegt. Es geht dann um kleine Geldbeträge, meist 250 Euro, die dann eingezahlt werden und augenscheinlich umgehend Gewinne einfahren. Also da wird natürlich auch suggeriert, das funktioniert sofort und ich bin sofort bei den Gewinnern und dann werden wegen mir Grafiken aufgebaut, die sieht man dann am Bildschirm, die dann in Echtzeit dieses nochmal untermauern und entsprechende Kurse da vorgaukeln und das Ganze wird dann natürlich auch oder hat den Anschein von Seriosität. Also so gehen die Täter vor und letztendlich melden sich dann, wenn die Kundinnen und Kunden registriert sind, dann Broker, die wie übers Telefon oder wegen mir auch im Messenger-Dienst und dann halten die kontinuierlich Kontakt zu ihren Kunden und letztendlich Vertrauen zu gewinnen und weil das ist ja das Wichtigste letztendlich für dieses Geschäftsmodell, weil der Kontakt soll ja nicht abbrechen, sondern man will ja, dass die Kunden dann sehr viel Geld investieren.
Also die Betrüger geben den Opfern sozusagen das Gefühl, sie würden Gewinn machen, aber in Wirklichkeit verlieren sie halt alles.
Ja, genau. Also Gewinn machen nur die Täter.
Ja, genau. Okay, dann haben Sie gerade auch schon meine nächste Frage sozusagen so angeschnitten. Ja, wie werden die Betrüger überhaupt auf die Opfer aufmerksam? Also Sie registrieren sich da und dann, wie geht das weiter?
Ja, also ich habe es vorhin schon gesagt, sie registrieren sich dort, dann nehmen diese Brokerin oder Broker dann über Telefon oder Messenger-Dienst dann Kontakt zu denen auf. Und
wie stellen die sich vor?
Also die haben verschiedene Namen. Also wir haben auch festgestellt bei den Ermittlungen, dass es ja letztendlich Täterstrukturen gibt. Das heißt letztendlich Täter, die immer wieder Namen verwenden, die man dann wegen mir auch im Internet recherchieren kann. Es wird im Internet zum Beispiel auch hingewiesen. Gibt's Rechtsanwaltskanzleien, die sich damit befassen zum Beispiel, wo man dann auch mal recherchieren kann und dann auch mal schauen kann, gibt's diesen Namen schon, gibt's diese Firma wegen mir schon, ist die schon irgendwo mal aufgefallen? Das würde ich eh raten, wenn man den Verdacht hat, also losgelöst davon, dass man sich an uns wendet, einfach mal auch zu recherchieren über die verschiedensten Sachen, Verbraucherzentralen oder so, und zu schauen, gibt es da Erkenntnisse zu denen, die mich da gerade sozusagen angezapft haben. Mhm. Ja, und dann geht es darum, über dieses Vertrauen, was dann hergestellt wurde, dann zu erreichen, dass höhere Summen investiert werden seitens der Kunden. Und dann passiert häufig das, und zwar, dass es dann ein Download-Link zu einer Software wegen mir verschickt wird an diese Kunden, und die werden dann runtergeladen, und dann ist es eigentlich passiert, weil die Täter nämlich dann uneingeschränkt auf den Computer der Personen zugreifen können. Mhm. Und das ist ja eigentlich das, was man nicht will. Und das passiert aber, und man lässt es auch zu.
Aber die Opfer merken das dann nicht, wenn die Täter Zugriff haben, oder?
Teilweise. Also wir haben auch schon mitbekommen, dass den Opfern das sehr wohl bewusst ist und sie aber auch das in Kauf genommen haben, weil sie vielleicht auch technisch nicht so versiert sind. Das muss man auch sagen.
Also da ist das Vertrauen in die Betrüger dann schon wirklich so groß.
Ja, ist so groß. Mhm. Und dann wird ja auch gesagt, ja, wir helfen ihnen ja dabei, ihr Geld zu investieren. Und das ist erforderlich, um das zu machen. Und Sie kennen sich ja sicherlich nicht so aus mit diesen technischen Gegebenheiten. Wir unterstützen Sie, und diese ganzen Dinge, Überweisungen etc., die können wir dann für Sie tätigen. Und das Opfer glaubt dann scheinbar noch, die Sache in der Hand zu haben, aber das ist nicht der Fall.
Und woher kommen die Täter?
Also die Täter sind häufig im Ausland zu finden. Also letztendlich die Betreiberfirmen der Handelsplattform, die wechseln auch häufig, und bei den Firmensitzen handelt es sich in der Regel um Offshore-Briefkastenadressen.
Also die kommen aus dem Ausland, und wie muss ich mir das dann vorstellen? Also wenn die Opfer dann anrufen, dann sprechen die Deutsch. Ist das dann fließend Deutsch oder eher so gebrochen?
Also wir haben schon alles erlebt, natürlich von dem bestens Deutsch sprechenden letztendlich gegenüber, was da sitzt, bis zu leicht gebrochen Deutsch sprechenden Personen. Aber die Sprache ist ja da ein wichtiges Mittel, und das setzen die Täter dann auch bewusst ein. Das heißt, es geht ja auch nicht drum, dann vielleicht über die Sprache zu verraten, dass man nicht ganz so tolle Absichten hat. Also da könnte ja vielleicht bei dem einen oder anderen Kundin oder Kunden dann letztendlich Misstrauen geweckt werden durch diese Sprache, und das will man natürlich vermeiden.
Ja, klar. Und was machen die Täter dann, wenn der Anlagebetrug durchgezogen wurde oder beziehungsweise beendet ist?
Ja gut, beendet wird er meistens dadurch dann, oder ja, muss man schon so sagen, dass die Kunden dann misstrauisch werden, dann doch Anzeige erstatten und dann die Täter mitbekommen, dass die Polizei informiert wurde, und dann ist das beendet, oder wenn wegen mir auch kein Geld mehr vorhanden ist. Also das ist auch sehr häufig der Fall. Das heißt, die Kundinnen und Kunden dann um sehr viel Geld gebracht wurden zum Teil, und um ihre Ersparnisse, um ihre Erbschaften etc., häufig das, was sie sich auch ein Leben lang aufgebaut haben. Und dann ist natürlich für die Täter nichts mehr zu holen, und dann sucht man sich neue Opfer.
Ja, jetzt haben Sie vorhin auch schon gesagt, dass das Geld dann verschwindet, sage ich mal, oder halt einfach nicht mehr da ist. Was machen die Täter denn dann mit dem Geld überhaupt?
Ja gut, das ist eine gute Frage. Letztendlich ist das ja so, dass es können wir vermuten da letztendlich, dass es auch letztendlich ein Schneeballsystem dahinter steckt. Das heißt, die Gelder eines Investors zur Zahlung von Renditen eines anderen Investors genutzt werden, weil wir haben es schon ab und zu mal auch so, dass Gelder dann wieder letztendlich ausgeschüttet werden, um letztendlich nochmal anzufüttern, und dass das spätere Opfer oder das Opfer dann noch mehr Geld investiert. Und dieses Geld muss natürlich vorhanden sein und dann entsprechend dann auch mal ausgeschüttet werden. Und gut, und was sonst die Täter damit machen, ich denke mal, da verrate ich auch kein Geheimnis, aber wie in anderen Bereichen auch, letztendlich sei es Rauschgift oder wenn man an die Straftaten zum Nachteil älterer Menschen denkt und so, ja, was machen die Täter damit? Einmal finanzieren sie damit ihr Luxusleben, mhm, und zum anderen, ja, vielleicht auch für andere kriminelle Dinge wird das Geld benutzt. Also das ist jetzt zumindest mal eine Vermutung von, mhm, mir.
Jetzt haben Sie gerade auch schon gesagt, wenn der Anlagebetrug durchgezogen wurde, suchen Sie sich neue Opfer. Also das sind alles Wiederholungstäter oder gibt's auch, ich sag mal, Neulinge?
Ja gut, das ist wie in vielen Bereichen auch. Es gibt natürlich die alten Hasen letztendlich, ja, und dann gibt's auch, kann ja auch nicht anders sein, natürlich Täter, die da frisch reinkommen und dann auch entsprechend, muss mal sozusagen, angelernt werden. Aber das haben wir in anderen Deliktsformen auch, dieses Phänomen.
Ja. Und dann ist es natürlich jetzt schwierig, das Ausgeben des Geldes zurückzuverfolgen und vielleicht auch die Täter. Warum ist das denn so schwierig? Liegt es daran, dass die im Ausland sind oder ist da irgendwie ein anderer Grund vorhanden?
Ja, die Täter verschleiern natürlich den Weg des, mhm, Geldes und es geht über sehr viele Schritte, über sehr viele Banken. Das ist alles letztendlich viel virtuell, was da passiert, und das nachzuverfolgen, da gibt's Spezialisten bei der Polizei, natürlich, die sich damit befassen, aber das ist ein sehr schwieriger Weg und das wissen die Täter auch. Also von daher, ja, schwierig, aber nicht in allen Fällen hoffnungslos.
Und wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie so ein Telefonat vielleicht bei der Polizei mitschneidet oder mithört, da gibt's dann nicht die Möglichkeit, irgendwie so die Stimme zu erkennen. Also die sind noch nicht irgendwie registriert oder so.
Ja gut, wir haben ja das Problem, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass die Opfer häufig die Taten erst danach anzeigen. Das heißt, es gibt für uns dann keine Möglichkeit mehr, entsprechend dann zuzugreifen auf entsprechende Mitschnitte oder das entsprechend so aufzuzeichnen. Das macht es natürlich schwierig. Also wir sind dann häufig auf das angewiesen, was uns die Opfer noch geben. Also entweder haben sie mal einen Screenshot gemacht vom, mhm, Bildschirm oder haben dann ihre Überweisungen vom Konto noch, wohin das Geld ging, bringen sie mit Sprachaufzeichnung. Das ist im Regelfall nicht der Fall, dass da irgendwas kommt.
Ja, jetzt haben Sie vorhin auch gesagt, dass die Betrüger an die Opfer E-Mails verschicken. Das sind wahrscheinlich alles falsche E-Mail-Adressen, womit man nichts mehr anfangen kann, oder?
Ja, genau. Also es wird die wechseln natürlich auch, und es ist natürlich auch möglich, entsprechend, das wissen die Täter auch, das zu verschleiern. Also wir tun uns da schon schwer, weil die Gegenseite, in dem Fall die Täter, natürlich auch entsprechend raffiniert reagieren und
Also die sind auf jeden Fall abgebrüht.
Ja, oh ja, und es geht ja um sehr viel Geld und von daher haben die natürlich auch viele Möglichkeiten, auch technische Möglichkeiten dann, weil sie ja das Geld haben, was sie vorher natürlich kriminell erlangt haben, entsprechend da auch einzusetzen.
Mhm. Jetzt kommunizieren die Täter ja auch mit den Opfern. Gibt's da von den Opfern auch Berichte, was sie für einen Eindruck von den Tätern hatten? Also sind die eher so selbstbewusst oder eher verunsichert?
Also die Täter sind sehr selbstbewusst, mhm, weil man muss sich ja mal vorstellen, also das sind ja nicht nur, wird da gesagt, dass es letztendlich Broker sind, die da tätig sind, sondern es wird dann auch agiert mit Anwälten, angebliche Anwälte, die dann eingeschaltet werden. Also wo man schon davon ausgehen muss, eigentlich normalerweise von der Stellung her, dass das seriöse Persönlichkeiten sind, und die treten natürlich dann auch so auf. Also von daher, die Täter sind sehr professionell und wollen dann nicht den Anschein erwecken, dass sie Betrüger sind.
Mhm, ja, die rufen dann auch unter anonymen Nummern an oder haben die irgendwelche Nummern, wo man einfach nicht zurückverfolgen kann?
Ja, also es ist natürlich mit dem Spoofing, Rufnummern-Spoofing ist natürlich eine weit verbreitete Masche. Wir haben das ja in anderen Phänomenbereichen auch, ich habe es vorhin schon gesagt, bei den Straftaten zum Nachteil älterer Menschen und letztendlich beim falschen Polizeibeamten und auch beim Enkeltrick. Und wenn wir dann schauen, was für Nummern das sind, entweder sind es wirklich reelle Nummern, die aber von normalen Bürgern benutzt, mhm, werden, oder aber es führt ins Leere. Das heißt, die Nummern sind gar nicht vergeben.
Okay. Ja, Anlagebetrug. Sie haben es vorhin schon auch erklärt, was das ist und wie es abläuft. Auch mit den Trading-Plattformen, gibt es denn da jetzt auch noch andere Arten oder verschiedene Vorgehensweisen?
Ja, die Vorgehensweisen sind eigentlich immer recht ähnlich. Also letztendlich über diese Trading-Plattform, spezielle Sache ist noch dann letztendlich auch das Geld in Bitcoins zu investieren. Das ist auch eine sehr häufige Masche. Bitcoins sind gerade sozusagen hip in, wie auch immer. Und man erhofft dann natürlich auch als Anleger, dass man da mit dabei ist, wenn der große Kuchen aufgeteilt wird, dass man Rendite hat. Und was aber dann natürlich bei den Tätern ist, sie wollen natürlich auch Gewinn machen und das natürlich mit dem Geld der Opfer. Und von daher, ja, ist es keine sinnvolle Art, sein Geld auf die Art und Weise anzulegen, indem man das den Tätern da einfach so in den Rachen wirft. Genauso gut könnte man es auch irgendwo in die Tonne schmeißen und anzünden. Das wäre dann wäre das Geld vernichtet, wie wenn man es den Tätern einfach zur Verfügung stellt.
Ich weiß, wir haben jetzt vorhin auch schon drüber gesprochen, aber ich würde jetzt mal einfach so einen groben Ablauf gerne von Ihnen hören, wie das von Anfang bis Ende abläuft, dieser gesamte Anlagebetrug, also wie das mit den Tätern losgeht und wie es dann auch quasi endet, dass die Opfer die Polizei einschalten.
Also, ich habe es vorhin schon gesagt, letztendlich versuchen die späteren Opfer natürlich ihr Geld anzulegen, wollen hohe Rendite haben. Die Banken bieten nach ihrer Meinung da wenig Möglichkeit, vom Sparbuch mal ganz abgesehen. Und jetzt denken sie, okay, jetzt schauen wir doch mal im Internet, was gibt's da für Möglichkeiten, das Geld anzulegen, schauen dann vielleicht auch mehr Fernsehen und werden dann fündig, wenn es halt schlecht läuft, wie in den Fällen des Anlagebetrugs, dann fündig bei den Tätern auf den entsprechenden Trading-Plattformen, die dann sehr verlockende Namen haben und insgesamt machen diese Seiten aber einen sehr seriösen Eindruck und es werden die Top-Profite versprochen natürlich und dann klickt man da drauf und jetzt passiert das, dass letztendlich man den Kontakt herstellt zu den Tätern, gibt Daten ein, gestattet Fernzugriff auf den eigenen PC und letztendlich muss man ganz klar sagen, dass die Täter die Opfer um ihr Vermögen bringen und es ist kein Einzelfall, dass da Schäden bis in den mittleren sechsstelligen Bereich zu verzeichnen sind. Das ist dann schon ein herber Schlag. Also und das ist natürlich alles ganz leicht. Also man merkt es selbst, wenn man natürlich am Laptop sitzt oder am PC und es geht alles ein paar Klicks und alles sehr schnell oder beim Online-Einkauf ja auch. Und so ist es ja da auch. Es soll ja recht leicht gemacht werden. Und man muss auch sehen, welche Leute werden da angesprochen. Es sind ja meistens die, die vielleicht schon ein bisschen älter sind. Mit älter meine ich dann vielleicht auch mal 50 aufwärts dann. Also und die sich vielleicht auch nicht richtig auskennen und natürlich auch mit diesen Anlageprodukten nicht auskennen. Und dann bietet man dann Hilfe an, sagt dann, ja, wir sind ja seriös und wir unterstützen Sie. Und dann wird zum Beispiel über bestimmte Dinge wie TeamViewer Zugriff erlaubt auf den PC, auf das Laptop. Und dann ist es ja so, dass Software heruntergeladen wird zum Beispiel und dann ist alles schon passiert. Die Täter können nun, ich habe es vorhin schon gesagt, auf den PC, auf das Laptop zugreifen und letztendlich mit dem Geld der Kundinnen und Kunden dann viele Dinge anstellen, aber nicht zum Wohl dieser, sondern nur zum Wohl der Täter.
Ja, und dann kommen die Opfer zu Ihnen und dann ist es meistens schon zu spät.
Ja gut, da ja noch nicht, weil wie ich habe es ja vorhin schon gesagt, es wird ja immer noch vorgegaukelt und dann werden entsprechend dann Zahlen zur Verfügung gestellt oder wie sich das Vermögen vermehrt und auch die Bitcoins und alles in schwindelerregende Höhen geht und man denkt, alles läuft super und man investiert dann auch weiter und letztendlich irgendwann möchte man dann aber sein Geld und wenn man es möchte, dann wird's schwierig, weil dann wird erstmal gesagt, ja, so schnell sei das nicht möglich und das geht so nicht und werden verschiedenste letztendlich Begründungen gebracht, warum das nicht möglich ist und zum Teil spricht man, ich habe es vorhin auch schon gesagt, es müssten noch Steuern gezahlt werden und Ähnliches. Auf jeden Fall merken die Kunden dann in diesem Moment, es ist schwierig, wieder an sein Geld zu kommen, beziehungsweise unmöglich. Das ist dann letztendlich die Konsequenz. Und dann bricht irgendwann auch der Kontakt zu den Tätern ab, wenn die merken, es ist kein Geld mehr zu holen. Und dann ist das dann der Punkt, wo man sich dann unter Umständen entschließt, dann doch mal zur Polizei zu gehen.
Ja. Gut, Anlagebetrug ist ja jetzt nicht so die einzige Betrugsmöglichkeit. Es gibt ja noch sowas wie zum Beispiel den Enkeltrick oder auch die falschen Polizisten. Was können Sie denn darüber sagen? Kann man das miteinander vergleichen oder sind das dann doch andere Vorgehensweise und sind das vielleicht sogar auch die gleichen Täter?
Also wir haben keine Erkenntnis dazu, dass es die gleichen Täter sind. Es sind vom Phänomenbereich, wie wir sagen, komplett getrennte Geschichten, auch von den Tätergruppierungen her. Also das, wir haben keine Erkenntnisse, dass das irgendwas miteinander zu tun haben könnte. Und letztendlich läuft es ja auch beim Enkeltrick und beim falschen Polizeibeamten ein bisschen anders ab. Da wird ja dann telefonisch Kontakt aufgenommen zu den späteren Opfern und dann wird ja zum Beispiel gesagt, dass das Vermögen in Gefahr sei, weil in der Nachbarschaft Einbrüche passiert seien. Und wenn dann zum Beispiel der falsche Polizeibeamte anruft, sagt der dann, ja, ich bin von der Polizei und wir würden es dann holen, um letztendlich ihre Wertgegenstände und ihr Geld in Sicherheit zu bringen. Und das wird dann übergeben. Also völlig anderer Ablauf vom Tatablauf und nicht miteinander zu vergleichen.
Und was gibt's denn jetzt zum Beispiel für ein, also jetzt als Pendant, sage ich mal, zum Anlagebetrug, kann man da was herziehen?
Also Pendant, schwierig ist es schon.
Ja,
so
oder
schwierig.
Ähnlich.
Ja, genau. Also es gibt natürlich viele Betrugsformen, muss man ja ganz klar sagen, die es gibt zum Beispiel auch die Fälle mit Love Scamming, wo dann letztendlich über diese Schiene, das heißt, wenn man Beziehungen im Internet kennenlernt und dann dort die Liebe vorgegaukelt wird seitens der Täterin oder der Täter und dann man dazu auch bewogen wird, dann sehr viel Geld dorthin zu überweisen und dann, weil man hofft, dann die große Liebe gefunden zu haben und häufig wird dann auch von wirtschaftlichen Notlagen geredet, in die diejenigen, von denen diejenigen betroffen seien und da gibt's natürlich noch ganz andere Spielwiesen, was den Betrug anbelangt und sehr viele.
Jetzt sind Sie ja schon sehr lange bei der Polizei tätig. Konnten Sie auch so einen Fall vielleicht schon mal aufklären oder, ja, ich weiß nicht, vielleicht den Tätern doch auf die Spur kommen?
Ja, also das ist, man muss sagen, das Ermittlungstätigkeit ist ja nicht so wie im Tatort, dass letztendlich das Ermittlerteam allein alles löst und nach 90 Minuten ist der Fall geklärt. Die Ermittlungstätigkeit ist sehr personal, zeitintensiv und verlangt sehr viel Know-how. Das heißt, es gibt dann auch entsprechende Dienststellen, die dann noch mehr spezialisiert sind als wir in Ulm zum Beispiel drauf, an die man sich dann auch wenden kann. Es gibt auch Schwerpunkt Staatsanwaltschaften zum Beispiel in Bayern und da ist natürlich klar, dass man zu denen auch einen sehr engen Kontakt hat, natürlich auch zum LKA bei uns in Baden-Württemberg und das wird dann entsprechend dann, wenn man entsprechende Ansätze hat, auch so gemacht, aber zu einzelnen Ermittlungsschritten, die wir tätigen, kann ich natürlich leider hier in dieser Sendung nichts sagen, weil das würde natürlich unsere Ermittlungen auch gefährden.
Ja, jetzt haben Sie gerade schon den Tatort angesprochen, ich gehe mal in eine andere Richtung, auch im Fernsehen. Es gibt ja auch die Sendung zum Beispiel Aktenzeichen XY. Ja, ich weiß nicht, beeinträchtigt das Sie in Ihrer Arbeit als Polizei, wenn dort auch die Polizeiarbeit gezeigt wird, weil die Betrüger könnten das ja eventuell auch sehen. Und ich habe mich halt auch schon oft gefragt, wo ich manchmal die Sendung gesehen habe, wenn das jetzt die Betrüger sehen, wie die Polizei vorgeht, dann sind sie ja beim nächsten Mal noch vorsichtiger.
Ja gut, aber so Polizei ist ja bei uns kein abgeschlossenes System. Wir sind in Demokratie. Ja. Letztendlich gibt es ja viele Möglichkeiten oder viele Wege auch, wie sowas offen werden kann, auch Ermittlungsmethoden. Ja. Letztendlich schauen wir zum Beispiel nur an Gerichtsverhandlungen, wo man es auch teilweise dann natürlich Ermittlungsschritte vielleicht offenlegt. Und es ist so, dass die Täter natürlich auch immer dazulernen. Das heißt, wenn man jemanden erwischt, egal in welchem Deliktsbereich jetzt oder so, lernen die natürlich auch dazu und versuchen dann natürlich das nächste Mal entsprechend schlauer zu sein. Also es ist ähnelt halt, würde ich sagen, dem Katze-und-Maus-Spiel. Aber wir hoffen natürlich immer, dass wir einen Schritt vor den Tätern sind und das versuchen wir täglich auch umzusetzen.
Jetzt nochmal ganz kurz zum Anlagebetrug. Falls Sie jemanden erwischen könnten, wie würde denn dann das Strafmaß aussehen?
Also das Strafmaß ist ja ein Verbrechenstatbestand. Mhm. Das heißt, dann ist letztendlich ist da mit einer Haftstrafe zu rechnen im Regelfall. Bewertet wird es dann letztendlich ja vom Gericht, ja, weil das wird dann ja auch von uns zur Anzeige gebracht und der Staatsanwaltschaft vorgelegt und dann kommt es zur Gerichtsverhandlung, denkt man im Regelfall, und dann muss natürlich das Gericht auch entsprechend das Urteil fällen. Wir können aber sagen, in den Fällen, wo wir auch oder wo man Täter ermitteln konnte, waren die Haftstrafen auch entsprechend ordentlich.
Ja, es kommt halt auch wahrscheinlich immer drauf an, wie oft man das schon gemacht hat und wie viel.
Genau, also das wäre immer eine Einzelfallbetrachtung dann auch, und das ist aber dann Sache der Justiz.
Ja, gut, dann haben wir jetzt auch wieder einiges über die Beispiele erfahren. Jetzt ist natürlich das Wichtigste für die Opfer und auch für die Polizei, für die Zukunft, dass man sich auch irgendwie vorbeugen kann, dass es nicht passiert oder halt, dass man nicht in die Falle reintappt. Was kann man denn tun, um aktiv dagegen vorzugehen und sich vorzubereiten, dass einem das nicht passiert?
Ja, ich denke mal, das ist wie im Leben auch. Letztendlich sollte man sich denjenigen, der das Finanzprodukt anbietet, mal genauer anschauen. Das heißt, es fängt mit einer einfachen Recherche im Internet an. Also, und geht dann weiter, gibt es dann Impressum dazu? Ist dies überhaupt echt oder falsch? Wenn schon mal kein Impressum da ist, schon mal ein Hinweis darauf, es ist kein seriöser Anbieter. Und dann geht es auch letztendlich um Transparenz. Also letztendlich werden Informationen erst gegeben, nachdem man wirklich Daten von sich preisgegeben hat, nachdem man wegen mir auch schon Geld überwiesen hat, dann ist schon sehr großes Misstrauen angesagt und man sollte skeptisch sein und da mal die Finger davon lassen. Und letztendlich ist auch die Frage, gibt es eine Lizenz für das Ganze? Da gibt es zum Beispiel eine Unternehmensdatenbank bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, bei der BaFin. Die kann abgefragt werden, ob es letztendlich in Deutschland oder in einem anderen EU-Land lizenziertes Unternehmen ist, was man da letztendlich, von dem man denkt, dass man dorthin seine Gelder überweisen möchte. AGBs sollten zu finden sein auf der Seite des Anbieters, also diese allgemeinen Geschäftsbedingungen, die man aus den Verträgen kennt und häufig gar nicht liest, ist aber sehr wichtig, dass man sich auch damit befasst, weil da könnten zum Beispiel auch Sachen drinstehen, was letztendlich auch anbelangt, was die Rückzahlung des Geldes anbelangt. Das heißt, es könnten da noch wegen mir Klauseln drinstehen, nach welchen Zeiten das überhaupt möglich ist oder andere Dinge, die einen dann vielleicht schon mal abschrecken lassen und wo man sagt, ist für mich kein seriöser Anbieter, ich lasse da mal lieber das und leg dort nicht mein Geld an. Und es gilt immer, wie in anderen Dingen auch, wie macht man es, wenn man einen Rat braucht? Man fragt Experten, Expertinnen, Experten, und ich denke mal zum Beispiel, das könnte auch die Verbraucherzentrale sein, wo man sich hinwendet. Es gibt auch andere Stellen, auf die gehe ich dann noch näher drauf ein. Weitere Möglichkeit, auf die man achten sollte oder was wichtig ist, worauf man achten sollte, wo sitzt eigentlich der Firmensitz? Mhm. Häufig ist so, ich habe es vorhin schon auch erwähnt, dass letztendlich diese unseriösen Anbieter ihren Geschäftssitz gerne im Ausland wählen und vor allen Dingen dann auch natürlich in Steueroasen und von dort aus agieren und operieren. Also von daher, es gilt nochmal, was ich schon eingangs gesagt habe, hohe Gewinne bedeuten auch immer ein hohes Risiko. Also man muss da einfach damit rechnen, dass man nicht mehr das investierte Geld auch zurückbekommt. Und natürlich, wenn es dann noch von so schwarzen Schafen, also von solchen Tätern gemacht wird, ist das Geld auch futsch.
Was ich jetzt noch so aus meiner Schulzeit kenne, sind so diese Präventionen von der Polizei zu allen möglichen Themen. Da war jetzt Anlagebetrug nicht dabei, aber Gibt es diese Prävention vielleicht auch irgendwie in Betrieben oder so? Oder wo machen Sie das überall?
Ja, also wir haben natürlich bei uns die Prävention beim Polizeipräsidium Ulm. Da kann man sich gern hinwenden. Da werden auch entsprechende Informationsveranstaltungen dann organisiert. Wir hoffen, dass es mal jetzt nach der Corona-Pandemie oder wenn wir jetzt vielleicht wieder mehr Lockerungen kommen, dass das auch wieder leichter möglich ist. Dann kann man einfach mal mit Ulmer Vorwahl und dann die 188 1444 anrufen und sich da einen Termin geben lassen. Das wäre jetzt mal Polizei Ulm eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit wäre dann natürlich das Landeskriminalamt Baden-Württemberg in Stuttgart. Da gibt es eine Seite polizei-beratung.de. Kann man auch mal draufklicken. Da sind viele andere interessante Themen dabei, die wo man sicherlich auch Interesse hat und was einen interessiert, Anlagebetrug ist eins der vielen Themen. Und dann gibt es natürlich den Verbraucherzentrale, Bundesverband, Stiftung Warentest, habe ich vorhin schon gesagt. Und zum Beispiel gibt es dann auch Seiten mit Warnlisten, Geldanlage, wo dann entsprechende Personen oder Firmen genannt werden, auch bei einschlägigen Anwälten, wo man auch gewarnt wird dann vor Personen oder auch solchen Trading-Plattformen.
Also die Trading-Plattformen werden mehrmals verwendet, also weil Sie die jetzt auch, ich sag mal, kennen, ja. Dann sind es bekanntere.
Genau. Ja, okay. Also die, es gibt immer wieder mal neuere Sachen, das ist natürlich auch klar, oder wenn dann natürlich das zu offenkundig wird, aber es gibt Trading-Plattformen, die wir natürlich kennen und die häufig dann auch letztendlich uns von den Opfern genannt werden.
Ja, also Aufklärung ist auf jeden Fall bei dem Thema das A und O, dass es einem selbst nicht passiert. Dann würde ich jetzt vielleicht noch kurz auf die Zukunft eingehen. Gibt es denn vielleicht schon irgendwie eine Ermittlungsmethode, dass es besser wird, die Täter zu schnappen?
Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, also wir wollen ja eigentlich immer vor den Tätern sein und da sind wir eigentlich immer auf die Hilfe und auch auf das Nachdenken unserer Mitmenschen angewiesen. Also die größte Hilfe für uns ist natürlich das, dass immer weniger Leute auf diese Machenschaften reinfallen. Deswegen gerade dieser Präventionsansatz auch von uns, weil das ist mal der erste Schritt. Das heißt, wenn die Täter erkennen, da ist kein Geld mehr zu verdienen, die Leute wissen das alles, es funktioniert nicht, dann ist der Sumpf sozusagen ausgetrocknet und das wäre für uns das Beste, was passieren könnte, dass einfach nicht mehr so viel Leute auf diese Betrugsmasche reinfallen.
Es ist jetzt aber noch nicht passiert, dass ein Polizist darauf reingefallen ist und dann den Täter überführen konnte, oder?
Ich weiß von keinem solchen Fall.
Okay, schade, ja. Hätte ja vielleicht klappen können, aber ja gut. Und dann Ihre persönliche Einschätzung für die Zukunft, wie wird es so weitergehen? Werden die Anlagebetrüger irgendwann geschnappt oder wird das vielleicht auch wieder aufhören?
Ja gut, es ist immer so in diesem Bereich und vielen Kriminalitätsfirmen, wenn sich mit diesen kriminellen Aktivitäten kein Geld mehr verdienen lässt, keine Gewinne mehr erzielt werden, dann werden natürlich neue Bereiche gesucht und wir haben es jetzt in der Corona-Pandemie auch gesehen, die Täter sind sehr wief und ideenreich und was da schon alles gemacht wurde. Wir sehen einfach, die Täterschaft reagiert einfach auf neue Formen, einfach wie entwickelt sich die Gesellschaft und weil sie wollen natürlich Geld verdienen und da stecken ja häufig organisierte Strukturen dahinter und die, da geht es um Gelder in sehr großen Summen, Millionenhöhen und wenn man dann einfach denen die Gelegenheit nicht mehr gibt, dass sie dort ihr Geld verdienen können, dann ist dieses Betätigungsfeld mal weg, aber sie suchen sich dann natürlich ein neues.
Und Sie wünschen sich für die Zukunft was?
Ich wünsche mir für die Zukunft zum einen, dass wir noch erfolgreicher sind in unserer Ermittlungstätigkeit, dass uns auch immer wieder natürlich die personellen und finanziellen Ressourcen oder technischen Möglichkeiten gegeben werden, um das wirklich umzusetzen. Hoffe auch, und das ist genauso wichtig drauf, dass immer mehr Bürgerinnen und Bürger dann nicht zu Opfern werden, sondern frühzeitig erkennen, dass das eine Betrugsmasche ist und sagen, ich habe das erkannt und ich falle nicht drauf rein. Und das wären so meine Wünsche, die ich hätte.
Gut, dann zum Abschluss gebe ich jetzt noch einmal das Wort an Sie. Was möchten Sie unseren Hörern auf den Weg mitgeben?
Ja, einfach aufmerksam zu sein, täglich letztendlich nicht irgendwie leichtfertig auf solche Dinge reinfallen, was jetzt den Betrug anbelangt, auch mal andere Leute, Freunde oder so, wenn man sowas hört, ja, ich habe da entsprechend ein verlockendes Angebot, mal einfach auch die Botschaft, die ich heute immer wieder rübergebracht habe, mitzugeben, ja. Einfach skeptisch zu sein, einfach zu sagen, ja, Moment mal, also einfach mal das zu hinterfragen und auch diese Informationen, die heute auch gegeben wurden, mal einfach im Freundes- und Bekanntenkreis einfach mal weiterzugeben und dann auch zu wissen, dass Polizei auch immer ein guter Ansprechpartner ist, nicht nur, wenn letztendlich Taten passiert sind, sondern auch im Vorfeld dann, und zwar zum Beispiel die Prävention.
Ja, jetzt können Sie gerne nochmal Ihre Kontaktdaten sagen, also die Telefonnummer haben Sie schon genannt, falls einem ja mal irgendwie was passieren sollte, sag ich mal, und gibt's auch irgendwie eine E-Mail oder so, oder kann man Sie anderweitig kontaktieren?
Ja, also letztendlich telefonisch immer, dann ja. Kann man natürlich auch über das LKA www.polizei-beratung.de gehen, wo man viele Informationen findet und dann entsprechend beim LKA dann auch weiterverwiesen wird, aber auch beim Polizeipräsidium holen. Wenn man einfach mal da Polizeipräsidium eingibt in der Suchmaschine Polizeipräsidium Ulm, dann kommt man auf die Seite und dann findet man viele interessante Informationen, unter anderem auch zur Prävention und zu anderen Dingen und kann sich einfach da mal einlesen, wenn man die Zeit hat und die Lust. Das ist, denke ich mal, schon der erste Schritt und schon mal was Wichtiges getan, um solche Straftaten auch zu verhindern.
Ja, gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie heute hier waren und mit mir über das Thema Anlagebetrug gesprochen haben. Vielen Dank, Herr Brocke.
Ja, gerne und vielleicht mal gern wieder auch zu anderen Themen. Ja.
Gut, und ihr könnt die Plattform gerne eine Woche lang in unserer Mediathek nachhören, falls ihr was verpasst haben solltet oder nochmal mehr über das Thema wissen wollt. Und natürlich auch im Podcast und zum Downloaden auf unserer Homepage. Also klickt euch auf jeden Fall rein. Ich würde sagen, das war's von uns. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.